Ja se izvinjavam ako sam vas nečim uvrijedio ili...
A materi se izvinjava, jes čuo?
Noje svom Bala Bala Balkan, Balava un polemik, mit dem Schwerpunkt Südosteuropa, mit Krsto Lazarević und Daniel Majić.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur sechsten Folge des Bala Bala Balkans. Heute geht es um die Präsidentschaftswahlen in Serbien. Daniel kann es kaum erwarten, denn endlich geht es um sein Heimatland. Er ist nämlich stolzer Serbe.
Desi bre Krsto, jebote Sveti Sava.
Ma brate, šta ima?
Ja, jetzt bin ich also Serbe.
Brate, willst du uns erzählen, warum du ein stolzer serbischer Brate bist?
Tja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, jetzt ist es endlich raus. Ich bin Serbe. Mal wieder, amtlich bestätigt von der katholischen Kirche in Frankfurt. Naja.
Die katholische Kirche in Frankfurt hat das gesagt. Aber die kann dich doch gar nicht orthodox taufen. Das musst du doch in der orthodoxen Kirche machen.
Naja, die haben mich getauft, die werden es ja wohl besser wissen. Also, naja, um das Ganze noch absurder zu machen, das war ja nicht die kroatisch-katholische Kirche, die behauptet hat, ich bin Serbe, sondern ein Vertreter der deutschen Kirche. Der Hintergrund, naja, eigentlich der erste Hintergrund war ein ganz anderer. Eigentlich meinte der Mann, dadurch, dass ich Serbe bin, gut erklären zu können, warum ich so eine merkwürdige Einstellung zum Islam, Zitat, zu dem Islam habe. Und als ich dann diesen Artikel geschrieben hatte über die Anti-Abtreibungs-Mahnwache hier in Frankfurt-Bockenheim, da meinte der Mann auch zu erkennen, dass ich was gegen Kroaten und Katholiken habe. Ich weiß nicht, wie er darauf kommt. Naja, auf jeden Fall meinte er dann, ich wäre ja auch offensichtlich Serbe. Und er ist nicht der Erste, der das meint, muss ich dazu sagen.
Gut beobachtet. Ich halte dich auch für einen Serben.
Ja, bist nicht allein. Jedes Mal, wenn ich irgendwas über Kroatien schreibe, dann sehe ich mich irgendwie damit konfrontiert, dass Leute mich für einen Serben halten. Ich bin ja Serbe, ne?
Ja.
Wir sollten was zusammen singen.
Ich war übrigens schon alles. Ich war schon Bosniake und Kroate und Serbe war ich auch. Vaterlandsverräter sowieso. Ist alles dabei. Also man muss das dann immer darüber erklären, dass derjenige dem falschen Kollektiv angehört, das etwas gegen das eigene Kollektiv hat.
So ist das.
Daniel, ich kenne nicht so viele serbische Volksstile. Ich kenne nur diese 80er U-Wave-Sachen.
Ja, aber du kannst doch Kotokaže, Kotolaže.
Nein, Mann.
Oh Mann. Echt, was bist du?
Ist nicht mein Ding, ist nicht
was
mein Ding.
Was bist denn du für ein scheiß Serbe? Echt? Hey, voll der Verräter.
Wie hat das behauptet?
Samo sloga Srbina Spasava, das weißt du doch verdammt nochmal. Dann lern gefälligst auch die Lieder.
Ja, okay. Ich schreibe mir das in mein Hausaufgabenheft.
Unglaublich.
Und nächstes Mal singen wir dann einen zusammen.
Um nur mal kurz nochmal auf diese Abtreibungsmahnwache zurückzukommen. Ich will die Leute ja damit nicht langweilen, aber das ist zu geil, was das für ein Rattenschwanz nach sich gezogen hat. Ihr erinnert euch, ich hatte über eine Mahnwache vor Pro Familia in Frankfurt geschrieben und wie sich dann rausstellte bei meinem Besuch, wurde die von einem alten Bekannten organisiert, nämlich von Herrn Tomislav Čunović, Rechtsanwalt in Frankfurt und vor allen Dingen Aktivist der Vereinigung UIMO Obitelji. Das ist die klerikale Vereinigung in Kroatien, die unter anderem das Referendum gegen die Ehe für alle durchgesetzt hat. Und ja, nachdem ich darüber geschrieben hatte, hat sich nicht nur die katholische Kirche bei mir beschwert, sondern UIMO Obitelji war natürlich auch nicht besonders entzückt. Und das endete dann mit einem, kann sagen, einer kleinen Kampagne, nicht etwa gegen mich, sondern gegen die kroatische Nachrichtenagentur HINA. Denn die hatte einen Report gemacht. Es ging um meinen Bericht in der Frankfurter Rundschau und den hat die HINA nicht übersetzt, sondern hat in Auszügen übersetzt und gesagt, das schreiben die deutschen Medien über UIMO Obitelji. Jetzt hat die HINA wohl offensichtlich einen Fehler gemacht und hat in ihrer Überschrift geschrieben, dass UIMO Obitelji diese Anti-Abtreibungsmahnwache da organisiert, was ja so nicht stimmt. Die wird von einer anderen Gruppierung organisiert, nur der Hauptkoordinator ist halt der Vertreter von UIMO Obitelji in Frankfurt, Herr Čunović. Das hatte ich in meinem Artikel dann halt diese ganzen Hintergründe noch erläutert. Jetzt hatte die HINA das da reingeschrieben, dann hat UIMO Obitelji sich furchtbar aufgeregt und die HINA musste sich korrigieren. Damit hätte man es lassen können, aber UIMO Obitelji wären ja nicht irgendwelche klerikalen Rechten, wenn sie sich damit zufrieden geben würden, sondern die haben danach auch noch die ganze Zeit irgendwelche Strafmaßnahmen gegen die HINA gefordert und eigentlich täglich irgendwelche Pressemitteilungen rausgehauen, indem sie dann behauptet haben, ich würde irgendwie derbe Lügen über sie verbreiten. Natürlich ohne eine einzige zu benennen. Naja.
Aber du bist Serbe, du lügst, wenn es um Kroatien geht und
so
um Kroaten in Deutschland.
Genau. Die einzige Sache, die sie noch benannt haben, das finde ich besonders lustig, das war die Sache nämlich mit der Übersetzung deren Portal, Narod.hr, hat meinen Text erstmal komplett vom Deutschen ins Kroatische übersetzt und dann unter dem Titel »Lesen Sie hier die Lügen, die Daniel Majic in der Frankfurter Rundschau verbreitet«, das ist bei denen übrigens dann tatsächlich ein Titel, so etwas Langes, auf ihre eigene Homepage gestellt. Die kriegen jetzt erstmal eine schöne Abmahnung von unserer Rechtsabteilung. Aber das Schönste daran war, dass sie einfach ein Wort dazu erfunden haben, über das sie sich jetzt besonders aufregen. Sie haben nämlich gemeint, ich hätte geschrieben, sie hätten gewaltsam dieses Anti-Ehe für alle Referendum durchgesetzt. Von gewaltsam habe ich gar nichts geschrieben. Ich hab nur geschrieben, sie haben es erzwungen. Und das war ja dem auch so, ne? Die damalige Regierung der SDP in Kroatien wollte dieses Referendum nicht und Ujomo Biteli hat die Stimmen damals gesammelt, also Unterschriften für ein Referendum hat sie zusammengekriegt und hat das erzwungen. Jetzt fügen die einfach mal ein Wort hinzu und regen sich dann darüber auf, was ich für Lügen verbreite. Ich weiß nicht, ob das so gute Katholiken sind, aber als orthodoxen Serben interessiert mich das jetzt auch wirklich nicht mehr.
Nein, es ist auch, es ist ein Ritterschlag für dich als stolzer Serbe.
Ja, wer Serbokroatisch spricht, das Ganze habe ich übrigens jetzt in einem Interview für die Novosti, die serbischen Novosti, wie man ja sagen muss, die Zeitung der serbischen Minderheit in Kroatien, nochmal erläutert und das werden wir dann auch verlinken. So viel dazu, was bei mir irgendwie in den letzten zwei Wochen seit dem letzten Podcast so ungefähr los war.
Ja, bei mir war es in den letzten zwei Wochen nicht ganz so aufregend wie bei dir. Allerdings ist inzwischen endlich unser Film auf Arte gelaufen. Der lief am Montagabend und ist in der Mediathek zu sehen.
Ja, das war der Film, weswegen du die ganze Zeit nicht erreichbar warst. Ich bin ja so wichtig und so.
Die Februarausgabe ist nicht an mir gescheitert. Ja, ja. Der Film heißt Liebe unerwünscht, der zerrissene Balkan. Und es geht um Travnik, die Geburtsstadt von Ivo Andrić und um, ja, ich mag das Wort nicht, aber in Anführungsstrichen gemischte Ehen, also Ehen zwischen Bosniaken, Kroaten oder Serben und davon gibt es nicht mehr allzu viele in Travnik. Und wir haben uns mal angeschaut, woran das liegt und das kann man sich jetzt gerade in der Arte Mediathek anschauen. Liebe unerwünscht, der zerrissene Balkan. Und das andere Thema, mit dem ich mich hauptsächlich befasst habe in den letzten Tagen, ist ja heute Thema unserer Sendung, nämlich die Präsidentschaftswahlen in Serbien.
Als Serbe bin ich froh, dass wir so einen starken Führer haben, den wir jetzt wieder gewählt haben. Aber naja, das werden wir dann nach unserer Rubrik Newsflash besprechen. Wir geben ein kurzes Update zur letzten Sendung. Wir hatten ja darüber berichtet, dass Agrokor, der bedeutende Lebensmittelkonzern Kroatiens, mit gut 40.000 Beschäftigten kurz vor dem Bankrott steht. Daran hat sich im Grunde erstmal wenig geändert. Allerdings spitzt sich die Situation immer weiter zu. Agrokor ist jetzt sozusagen unter Aufsicht der Gläubiger. Die haben eine neue Führungsebene installiert. Und derweil ist die kroatische Regierung damit beschäftigt, ein passendes Gesetz zu entwickeln, das ihr erlauben würde, im Notfall Agrokor sozusagen unter staatliche Aufsicht zu stellen und zu übernehmen. Die HDZ-Regierung in Zagreb hat dieses Gesetz praktisch schon beschlossen. Allerdings muss das Parlament noch zustimmen. Die Opposition wird dem wohl nicht zustimmen. Allerdings besteht wenig Zweifel daran, dass die HDZ-Mehrheit das durchträgt. Danach ist die Frage, ist es verfassungsgemäß? Und das wird dann wahrscheinlich ein Gericht zu entscheiden haben. Bis dahin ist das alles in der Schwebe. Und wie gesagt, Agrokor ist für 15% des Bruttoinlandsproduktes von Kroatien verantwortlich. Dementsprechend einfach too big to fail. In irgendeiner Form werden sie diesen Konzern retten müssen. Und das bleibt spannend. Mal gucken, wie das weitergeht.
Agrokor ist für die kroatische Wirtschaft fast so wichtig wie die gesamte Tourismusbranche zusammen. Die macht nämlich rund 20% des Bruttoinlandsprodukts aus. Serbien. Der russische Präsident Wladimir Putin hat Serbien die baldige Lieferung von 29 MiG-29 Kampfjets, von 30 T-72 Kampfpanzern und von 30 gepanzerten Fahrzeugen vom Typ BRDM-2 zugesagt. Serbien erhält diese Gerätschaft kostenfrei. Der Deal wurde bei einem Besuch des serbischen Ministerpräsidenten Aleksandar Vučić in Moskau vereinbart. Ganz ohne Kosten geht es für Serbien nicht. Die Aufarbeitung der Kampfjets und der restlichen Gerätschaft wird Serbien an die 200 Millionen Euro kosten und wird von russischen Technikern durchgeführt werden. Nun stellt sich die Frage, warum bekommt Serbien eigentlich für umsonst militärisches Gerät aus Russland? Die Antwort ist wohl, dass Putin Serbien militärisch an sich binden möchte, damit das Land nicht in Zukunft doch noch auf die Idee kommt, der NATO beizutreten. Eine Vorstellung, die zurzeit aber unrealistisch ist, denn die meisten Serben lehnen einen NATO-Beitritt ab. Allen voran, weil sie 1999 noch von dem Militärbündnis bombardiert wurden.
Ja, wollte gerade sagen, gibt es überhaupt schon ein Land, das von der NATO bombardiert wurde, das dann später sozusagen eher beigetreten ist?
Montenegro wird bald Mitglied.
Das stimmt, aber ist Montenegro damals auch bombardiert?
Es sind auch Bomben auf Montenegro gefallen. Es waren nicht so viele wie in Serbien, aber auch Montenegro wurde durchaus bombardiert, ja.
Okay, gut, dann doch keine Premiere. Eine Premiere besonderer Art hingegen gab es vor wenigen Tagen in Sarajevo. Und zwar wurde da eine Deklaration verabschiedet, unterschrieben von ungefähr 200 Linguisten, die tatsächlich feststellt, und jetzt haltet euch fest, dass in Serbien, Montenegro, Bosnien und Kroatien die gleiche Sprache gesprochen wird. Diese Deklaration...
Jarane. Es gibt einen Unterschied zwischen Jarane und Brate.
Ja, den gibt's. Es gibt auch einen Unterschied zwischen Semmel und Brötchen. Aber hin oder her, diese Deklaration wurde, wie gesagt, von 200 Linguisten unterschrieben nach einer Reihe von Konferenzen, in denen die nichts weiter erörtert haben als das, was wir eigentlich alle wissen, dass da nämlich überall dieselbe Sprache gesprochen wird. Im Grunde ist der Inhalt dieser Deklaration das, was auch Sprachpolitik im ehemaligen Jugoslawien war. Dass man nämlich sagt, es ist eine Sprache, die polyzentrisch organisiert ist und man nicht sagen kann, es gibt diesen einen Standard, sagen wir Serbisch und Kroatisch und Bosnisch sind Varianten davon. Nein, es ist eine Sprache, die ganz viele verschiedene Zentren und Ausprägungen hat. Die Konferenzreihe, aus der diese Deklaration erwachsen ist, hatte den passenden Titel Sprachen und Nationalismus. Und das Allerlustigste sind die Reaktionen darauf. Ich meine, die kroatische Präsidentin Grabar Kitarovic, die auch ansonsten nicht durch besonders intelligente Einlassungen während ihrer Amtszeit aufgefallen ist, hat dann den schönen Satz gesagt, dass die gemeinsame Sprache mit dem ehemaligen Staat, also Jugoslawien, gestorben ist. Das ist natürlich wieder einmal eine intellektuelle Höchstleistung, irgendwie zu behaupten, dass eine Sprache an die politische Verfasstheit einer Region gebunden wäre. Hin oder her, wir haben es jetzt schriftlich, wir sprechen alle dieselbe Sprache und mal gucken, welcher Streit daraus jetzt wieder erwächst.
Ich glaube ja, die finden 300 Linguisten, die sagen werden, es ist doch nicht dieselbe Sprache.
Und am Ende Saddam Spremni schreien wahrscheinlich.
Kosovo. Das Kosovo erhält vorerst keine eigene Armee. Trotz Widerspruch der NATO drängt der kosovarische Präsident Hashim Thaci auf den Aufbau einer eigenen kosovarischen Armee, die das Land im Ernstfall verteidigen kann. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnte, das Verteidigungsbündnis sehe sich gezwungen, sein Engagement im Kosovo zu überprüfen, falls Thaci nicht einlenkt. Daraufhin ist er eingelenkt. Derzeit ist die 4.500-köpfige von der NATO geführte Kosovo-Schutztruppe KFOR für die Verteidigung des Landes zuständig. Nun stellt sich wiederum die Frage, warum sollte das Kosovo keine eigene Armee haben? Der Grund ist, dass eine Zustimmung der Serben im Norden des Landes nicht zu haben ist, weil die Einführung einer kosovarischen Armee wird von denen abgelehnt. Und sollte das Kosovo eine eigene Armee einführen, ist das eine sehr große Gefahr für den Normalisierungsprozess zwischen Serbien und dem Kosovo. Ich glaube, dann reden die nicht mehr so nett miteinander, wenn das Kosovo auf einmal eine eigene Armee hat.
Gut, ich glaube, das war dann auch schon unser Newsflash. Kommen wir zum Thema unserer Sendung. Wir müssen nicht allzu weit reisen, vom Kosovo einfach in die eigentliche Hauptstadt, wie ich als Serb sagen muss, Belgrad, denn Kosovo ist Serbia.
So ist es.
Erzähl uns doch gerade mal, was am Sonntag in Serbien gelaufen ist.
Es gibt Wahlen, die sind aufregend und spannend. In Serbien waren sie es nicht. Der amtierende Premierminister Aleksandar Vučić hat sich als Präsident aufstellen lassen. Und er hat 55,13% im ersten Wahlgang geholt. Damit kommt es zu keiner Stichwahl in den Präsidentschaftswahlen, was eigentlich üblich ist in Serbien. Der letzte Kandidat, der ohne Stichwahl ins Amt gekommen ist, trägt den schönen Namen Slobodan Milošević.
Großer Mann.
Ja.
Aufrechter Patriot.
Wobei ich ja behaupten würde, dass Aleksandar Vučić heute mächtiger ist als Slobodan Milošević, weil Vučić hat nicht nur Russland, sondern auch den Westen hinter sich. Ansonsten, der zweitplatzierte Kandidat hat 16,3% geholt. Heißt, Sascha Janković ist Ombudsmann der Regierung gewesen und ich glaube, außerhalb Belgrads kennt den auch niemand. Die Präsidentschaftswahlen wurden einen Monat, bevor sie abgehalten wurden, überhaupt bekannt gegeben. Die Opposition hatte eigentlich keine Zeit, sich zu formieren und es sind 10 Personen gegen Vučić angetreten, die alle zusammen weniger Stimmen geholt haben als er. 10% weniger sogar, genau genommen. Eine erfreuliche Nachricht ist vielleicht, dass der Ultranationalist und auch von Den Haag zumindest angeklagte mutmaßliche Kriegsverbrecher Vojislav Šešelj nur 4,4% der Stimmen geholt hat. Damit ist er politisch sozusagen am Ende. Tja. Und es gab noch einen anderen sehr tollen Kandidaten, auf den ich aber nachher noch eingehen will. Einen Satire-Kandidaten, der immerhin 9,4% holen konnte.
Wo du schon Vojislav Šešelj erwähnt hast, man könnte ja sagen, er hat auch gar nicht mehr so viele Stimmen holen müssen, denn er hat ja jetzt sozusagen seinen Mann im Präsidentenamt. Das wäre allerdings sehr zynisch. Wenn man sich die Medienreaktionen jetzt vor allen Dingen im Westen anschaut, dann kriegt man ja eigentlich überall gesagt, dass da sozusagen der proeuropäische Präsidentschaftskandidat gewonnen hat.
Das ist korrekt. Und proeuropäisch, also wenn proeuropäisch bedeutet, dass man die Presse gängelt, dass man die gesamten Medien unter seine Kontrolle bringt, dass man den Staat zum erweiterten Amt seiner eigenen Partei macht, dann ist das proeuropäisch, ja. Dann sind Orban, Putin und Erdogan aber auch proeuropäisch. Also dann hat das Wort wirklich jede Bedeutung verloren. Und ich muss mich wirklich wundern, dass die großen Nachrichtenagenturen in Deutschland und auch in anderen Ländern diese Nachricht verbreiten, dass der proeuropäische Kandidat gewonnen hat. Mir konnte nämlich niemand erklären, warum er proeuropäisch ist, mal abgesehen davon, dass er teilweise das macht, was ihm aus Brüssel diktiert wird, und mal abgesehen davon, dass er Serbien in die EU führen will. Er will sie aber auch nicht zu schnell in die EU führen. Das wäre nämlich wieder ein Problem für Brüssel, weil eigentlich wollen sie sich in nächster Zeit nicht erweitern.
Bevor wir zu sehr auf den Medien rumhacken, will ich kurz den Hinweis machen, es gibt eine sehr gute Darstellung und eine sehr differenzierte Darstellung von Alexander Vucic, die ist heute am 4.4. in der Frankfurter Allgemeinen erschienen. Die ist dann auch nicht so irgendwie, oh, da hat der Pro-Europäer gewonnen. Wir müssen mal ein bisschen über Herrn Alexander Vucic reden, der hat nämlich eine beachtliche Karriere hingelegt. Jetzt hat er sozusagen das nominell höchste Staatsamt inne. Die Macht im Staat hat er aber schon länger inne. Aber gut, Alexander Vucic, fangen wir an. Geboren 1970, inzwischen stolze 47 Jahre alt. Und wenn man ihn Anfang der 90er getroffen hätte, dann hätte man einen jungen Mann getroffen, einen noch sehr jungen Mann, der gerade wahrscheinlich aus London zurückkam, wo er studiert hat und Anwalt werden wollte, sich dann allerdings als Journalist versucht hat, tatsächlich eine Zeit lang. Das ist eine kleine Episode, die viele nicht kennen und sich unter anderem dadurch profiliert hat, dass er den Serbenführer Radovan Karadzic in Pale, der damaligen Hauptstadt der Serben in Bosnien, interviewt hat und Schach gespielt hat mit Ratko Mladic, dem General der Serbenarmee in Bosnien, der jetzt auch vor dem Gericht in Den Haag steht. Das waren sozusagen die Anfänge seiner Karriere und bald schon kam er unter die Fittiche eines anderen Mannes, den wir schon erwähnt haben, nämlich Vojislav Šešelj.
Korrekt, und er war ein großer Anhänger von Šešelj, ein großer Fan, ein Ultranationalist, und Alexander Vucic war damals der Scharfmacher der serbisch-radikalen Partei, also der srpska-radikalna Stranka. Eine Partei, die paramilitärische Truppen organisiert hat, die Kriegsverbrechen in Bosnien-Herzegowina und in Kroatien begangen haben. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, ja, als junger Parlamentarier, am 20. Juli 1995, eine Woche nach dem Massaker in Srebrenica, hat Alexander Vucic im Belgrader Parlament gesagt, für jeden Serben töten wir 100 Muslime. Und diese Meinung hat auch gar nicht so schnell geändert. Noch 2007 haben Rechtsextreme den Zoran Djindjic Boulevard in Belgrad in den Ratko Mladic Boulevard umbenannt. Ratko Mladic ist der verantwortliche General für den Genozid in Srebrenica. Und da hat Vucic im Parlament 2007 noch genüsslich gesagt, ihr werdet Ratko Mladic niemals kriegen. Und er fand das alles gut. Und erst 2008 kam sein Wandel.
Genau, zu seinem Wandel kommen wir später noch. Wir wollen noch ein bisschen erläutern, wie der Mann Karriere gemacht hat. 1995, als er diese Aussage über die 100 Muslime, die man für jeden toten Serben abzuschlachten hat er nicht gesagt, aber zu töten habe, da war er bereits Generalsekretär der serbischen radikalen Partei von Vojislav Šešelj. 1998 wurde er dann Informationsminister, und zwar unter wem? Slobodan Milošević. Da ging die radikale Partei nämlich ein Bündnis mit den Sozialisten von Slobodan Milošević ein. Und er war 1990 noch Informationsminister, als dann das NATO-Bombardement begann, beziehungsweise auch schon vorher, als nämlich der Kosovo-Konflikt eskalierte. Da gibt's übrigens auch einen sehr schönen Artikel im Independent, den ich heute mir nochmal angeguckt habe. Ich habe jetzt leider den Autor vergessen. Fisk heißt er mit Nachnamen. Der dann schildert...
Robert Fisk?
Es kann sein, dass Robert Fisk war, ja. Ich glaube, es war Robert Fisk, genau. Fisk, also auf jeden Fall Fisk.
Der macht sonst arabische Welt eigentlich.
Ja, aber er war damals, glaube ich, Berichterstatter aus dem Kosovo. Auf jeden Fall schildert er sehr schön, wie Vucic da vor die versammelte Presse tritt, während noch nicht die NATO-Bombardements waren, aber die serbische Militärpolizei und serbische Truppen bereits im Einsatz waren und auch die ersten Kriegsverbrechen offenkundig begangen hatten. Und Vucic sich dahin stellt und dann sagt... Und das war, glaube ich, hoffe, ich kriege das Zitat hin. Also es wäre jetzt vollkommen falsch, hier das Srebrenica-Vokabular zu verwenden. Der Mann, der selbst irgendwie kurz nach Srebrenica noch zum Mord an Muslimen aufgerufen hat, möchte dann irgendwie vor der Presse ein auf lieb Kind machen. Interessant ist ja erstmal, er hat mit Slobodan Milošević kooperiert. Und das zeigt übrigens auch die Wendefähigkeit von Šešelj und seiner radikalen Partei, denn die waren bis dahin, bis 1998, mit die schärfsten Kritiker von Slobodan Milošević, von rechts wohlgemerkt. Nicht, weil sie meinten, er wäre ein Diktator und was er in Bosnien anrichtet oder mit anrichten lässt, wäre so schlimm.
Nö, sie meinten, was er in Bosnien mit angerichtet hat, ist nicht schlimm genug. Das war ihre Argumentation.
Genau, und zu dieser Partei gehörte Herr Vucic. Vielleicht noch eine kleine Anekdote. Im Kroatien-Krieg ist er übrigens auch nochmal aufgetreten. Ne? Also ich meine, Šešelj hat ja wirklich jede Ecke, wo irgendwie serbische Truppen waren, bereist und Vucic immer schön im Gepäck. Und da hatte er noch versprochen, in der damals noch von Serben gehaltenen Republika Srpska Krajina, also dem besetzten Gebiet in Kroatien, dass, wenn seine Partei an der Macht wäre, natürlich längst alle Serben in einem Groß-Serbien leben würden. Das ist das Konzept, das ganz Bosnien einschließt und so ungefähr 80% von Kroatien als Teil Serbiens. Natürlich ethnisch gesäubert. Das gehört, wird zwar nie dazu gesagt, aber so ungefähr hat man sich Groß-Serbien vorzustellen. Dieser Partei gehörte also der jetzt gewählte Präsident Serbiens an.
Der proeuropäische Kandidat hat die Wahlen gewonnen.
So ist es. Ja, die Wende kam dann 2008.
Es gab die serbisch-radikale Partei. Die haben noch 28% der Stimmen geholt und einige Funktionäre in der Partei haben gemerkt, okay, das geht so nicht weiter. Wenn wir unsere Politik so weitermachen, funktioniert es nicht. Sie waren antieuropäisch, sie waren ultranationalistisch, in großen Teilen rechtsextrem und haben sich stark an Russland orientiert. Und dann haben die mal ihre Rechnung gemacht und gemerkt, Serbien macht 10% seines Außenhandels mit Russland und der Großteil davon sind Gaslieferungen aus Russland nach Serbien. Und 2/3 des Handels finden irgendwie mit Staaten der Europäischen Union statt. Also sie haben quasi gemerkt, dass das nicht weitergeht. Und einige Leute in der Partei hatten noch Ambitionen und Aleksandar Vucic gehörte dazu. Um es kurz zu machen, ein Großteil der relevanten Funktionäre hat der serbischen radikalen Partei den Rücken gekehrt und eine neue Partei gegründet. Die serbische Fortschrittspartei Srpska napredna stranka, die SNS, die dann große Erfolge verbuchen konnte später.
Der Unterschied besteht in einem Buchstaben, wenn man die Akronyme nimmt. SRS oder SNS. Naja.
Jedenfalls konnte die SNS sich nicht sofort an die Macht bringen, hat es dann aber 2012 geschafft. Und also Machiavelli wäre von Vucics Machtinstinkt beeindruckt und ehrlich gesagt bin ich es auch. Was er 2012 gemacht hat, es gab Parlamentswahlen 2012, die SNS ist die stärkste Partei geworden, es hat aber nicht gereicht. Und dann gab es noch die Sozialisten, also nominell Sozialisten, die Nachfolgepartei Miloševićs. Und die waren der Königsmacher. Und die haben überlegt, mit der Demokratischen Partei, den ja mehr oder weniger Linksliberalen unter Boris Tadic zu koalieren. Und es sah auch so aus, als würden sie es tun. Dann hat Vucic gesagt, okay, wir machen das so. Du wirst Ministerpräsident, ich werde Vizeministerpräsident. Obwohl du der Vorsitzende der kleineren Partei bist, kriegst du das höchste Amt im Staat. Und darauf hat Tadic sich damals eingelassen. Und so ist Vucic zwar nominell Vizeministerpräsident geworden, aber eigentlich damals schon der mächtigste Mann im Staat.
Und man muss dazu sagen, der Gründer der Partei, nämlich Tomislav Nikolic, war zu diesem Zeitpunkt schon zum Präsidenten Serbiens gewählt worden. Insofern war möglicherweise der Machtverzicht irgendwie im Sinne von dem Verzicht auf das Ministerpräsidentenamt zumindest leichter verkraftbar für Vucic und seine Partei. Zumal sie ja nicht allzu lange warten mussten.
Weil die Serben so gerne zu Parlamentswahlen gehen, gab es 2014 nochmal welche. Die endeten damit, dass die Srpska napredna stranka die absolute Mehrheit holen konnte. Jetzt hat Vucic aber nicht gesagt, gut, wir regieren alleine durch, sondern er hat sich ganz viele Parteien mit in eine Regierungskoalition geholt, obwohl er es gar nicht hätte tun müssen. Damit hat er die Opposition massiv geschwächt. Denn so ziemlich jeder, der später gegen ihn hätte Opposition machen können, war ja mit ihm in einer Regierung dabei. Und Vucic ist der Mann der Partei. Es ist der Mann, den du siehst, wenn du den Fernseher einschaltest. Es ist der Mann, den du siehst, wenn du in die Zeitung schaust. Er ist überall 24/7. So hat er seine Macht ausgebaut und die Opposition geschwächt, indem er sie selbst noch in die Regierung mit reingeholt hat. Es war ein sehr cleverer Schachzug von ihm. Und was die Parteien angeht, da gab es einige Funktionäre, die sich über Posten gefreut haben, aber im Grunde hat es einige der Oppositionsparteien quasi vernichtet. Und dann 2016, du merkst schon, Parlamentswahlen 2012, 2014, 2016, eigentlich finden in Serbien auch nur alle 4 Jahre statt, aber Vucic lässt immer mal wieder wählen, um sich nochmal vermeintlich demokratisch legitimieren
Moment,
zu lassen.
Moment, ja. Als Serbe möchte ich da jetzt mal mich einmischen und muss verhindern, dass du hier weiter von Soros finanzierte Propaganda betreibst. 2016 hatte der Mann einen wirklich guten Grund, nochmal Neuwahlen auszuschreiben für das Parlament. Er hat nämlich gesagt, Serbien braucht auf seinem Weg in die Europäische Union Stabilität. Und Stabilität bin ich. Deshalb machen wir jetzt, wo die Umfragen vielleicht auch gar nicht so schlecht stellen, Neuwahlen. Und wie kam es? Der proeuropäische Kandidat hat gewonnen. Ha.
Aber auch ziemlich genial, oder? Also sie schauen sich immer an, wie sind die Umfragen gerade, wie sieht das aus, und dann erfinden sie irgendeinen Grund, um Parlamentswahlen durchzuführen. Und grundsätzlich ist es so, dass es kurz nach den letzten Parlamentswahlen zu Sozialkürzungen in Serbien gekommen ist und sie hatten Angst, dass sie dann an Zustimmung in der Bevölkerung verlieren würden. Deswegen haben sie diese Parlamentswahlen gemacht, um sich auf jeden Fall nochmal 4 Jahre zu sichern, nicht, dass da irgendwas schieflaufen könnte. Aber offiziell ging es darum, ja, wollen wir in die EU oder nicht? Und wenn ihr in die EU wollt, dann wählt mich. Das Witzige daran ist ja, dass Vucic nicht der einzige proeuropäische Kandidat ist. Wenn du diese Überschrift machst, dann suggerierst du damit ja, es gibt einen proeuropäischen Kandidaten und antieuropäische Kandidaten. Die Parteien, die Serbien nicht in der EU sehen wollen, haben bei den letzten Parlamentswahlen alle zusammen weniger als 15% geholt. Also fast alle relevanten Kräfte in Serbien wollen in die EU. Dafür braucht es nicht unbedingt Aleksandar Vucic.
Und dennoch hat er auch bei dieser Parlamentswahl, nicht er, sondern seine Partei, 131 Sitze geholt von 250 Sitzen, die zu vergeben sind. Es waren sogar, ich glaube, an die 20 weniger als bei den Wahlen 2014. Trotzdem weiterhin die absolute Mehrheit.
Und jetzt, mein Gott, Vucic, wir können ihn schon wieder wählen. Wir können innerhalb von 3 Jahren zum 3. Mal denselben Mann wählen. Ist das nicht großartig? Das war bei den Präsidentschaftswahlen am Sonntag.
Ja, aber was soll man auch machen, wenn es nur eine richtige Wahl gibt? Das war auch früher im Ostblock leichter, ja? Also ich meine, wenn es nur eine richtige Wahl gibt, dann gibt es auch nur einen Mann auf den Zettel. Das ist jetzt alles ein bisschen komplizierter geworden. Zurück zur Ernsthaftigkeit. Die Frage, die wir, glaube ich, mal erläutern müssen, ist der Premier in Serbien. Der Premierminister hat doch die eigentliche Verfügungsgewalt über die Exekutive sozusagen. Es ist das mächtigste Amt im Staat. Es ist nicht das höchste. Das höchste ist das Präsidentenamt. Aber das hat zumindest der gesetzlichen Grundlage nach mehr repräsentative Funktion, ähnlich wie in Deutschland. Die Frage ist also, warum lässt sich Vucic, der die Macht schon in Händen hält, darauf ein, sich als Präsident aufstellen zu lassen, womit er faktisch, zumindest dem Wortlaut des Gesetzes nach, Macht abgeben würde?
Ja, genau. Also es ist grundsätzlich wie in Österreich, der Präsident wird zwar direkt gewählt, hat aber kaum Einfluss auf die Gesetzgebung. Was er machen kann, ist, wenn er ein Gesetz für nicht verfassungsgemäß hält, kann er es ans Parlament zurückgeben. Das war es dann aber auch schon. Genau, warum tut er das? Er gibt freiwillig Macht ab. Das ist Aleksandar Vucic, so haben wir ihn kennengelernt, oder?
Ganz genau. Immer nur auf das Wohl seines Volkes gedacht. Hey,
ja, ich war jetzt 5 Jahre der Mann, ich habe keine Lust mehr, ich werde jetzt Präsident und gebe Macht ab. Ich habe meine Zweifel. Also warum er sich überhaupt hat aufstellen lassen, ist ein bisschen schwierig zu erörtern. Ich glaube, es ging darum, dass man Angst hatte, dass Nikolic es vielleicht doch nicht schafft, sich gegen den Oppositionskandidaten durchzusetzen. Und das wollte man auf gar keinen Fall riskieren. Und bei Vucic war klar, dass er die Mehrheit kriegen wird und dass er die Wahlen gewinnen wird. Und dann haben sie sie auch noch so kurzfristig angesetzt, dass die Opposition sich gar nicht organisieren konnte.
Das Lustigste daran, um dich ganz kurz zu unterbrechen, genau das hat er tatsächlich auch zugegeben im Interview, das bei uns in der Frankfurter Rundschau erschienen ist. Da hat er gesagt, es gab einfach die Chance, dass meine Partei diese Präsidentschaftswahlen verliert. Und das wollte ich nicht und deshalb habe ich mich aufstellen lassen.
Ja, genau. Also es ist ja keine Mutmaßung. Er sagt es ja selbst. Genau. Hat Norbert das Interview gemacht?
Nee, Adelheid Wölf. Oh, scheiße. Ich glaube, ich komme mit dem Namen unserer neuen Korrespondentin durcheinander.
Doch, Adelheid Wölf. Genau. So heißt sie. Ja, genau. Okay, alles klar. Ja, dann genau. Das ergibt ja auch offen zu, dass das der Grund war. Wobei ich glaube, Nikolic hätte die Wahlen auch bekommen. Aber egal. Das Interessante ist, was Vucic jetzt höchstwahrscheinlich tun wird in den kommenden Tagen, ist, dass er irgendeinen Premierminister präsentieren wird. Irgendeine Marionette, die tut, was er möchte. Das Modell könnte einem bekannt vorkommen. Herr Putin ist auch mal gewechselt. Der wechselt sich im Tandem ab mit Herrn Medvedev, aber es ist klar, wer Koch und wer Kellner ist. Und in der Türkei ist es ja auch so. Erdogan ist im August 2014 zum Präsidenten geworden und hat per türkischer Verfassung natürlich überhaupt nicht die Befugnisse, die er sich da gerade herausnimmt. Aber das könnte sich am 16. April ändern. Hoffen wir mal, dass es sich nicht ändert. Jedenfalls wird es in Serbien ähnlich laufen. Nur Vucic hat so viel Macht in seinen Händen. Er könnte so ein Referendum abhalten lassen, weiß ich nicht. Aber er muss es gar nicht. Weil das in Serbien an politischen Entscheidungen getroffen wird, hat sowieso sehr wenig mit dem parlamentarischen System in dem Land zu tun. Es sind informelle Netzwerke, die über die Partei bis tief in die Kapillaren der serbischen Gesellschaft reichen. Serbien hat heute 7,2 Millionen Einwohner. Und die SNS hat über 600.000 Mitglieder. Das heißt, wenn du die Minderjährigen und Diaspora rauszählst, ist jeder zehnte Serbe Mitglied dieser Partei. Und die sind nicht einfach Mitglied dieser Partei, weil sie die toll finden oder politisch gut finden. Nein, die sind Mitglied dieser Partei, weil es doch sehr dabei helfen kann, eine ordentliche Stelle, einen Job zu finden, vor allem im öffentlichen Dienst. Wenn du Mitglied der Partei bist, hast du Interesse, dass sie an der Macht bleibt. Du wirst dazu gedrängt, irgendwie Wahllisten zu machen und Leute zu organisieren, die für die wählen. Also das ist so eine Grundlage, auf der die Macht beruht. Die andere ist die Presse, wie du schon gesagt hast. Vučić hat sich als Journalist versucht. Er war Informationsminister, der weiß, wie der Hase läuft. Und er hat es geschafft, fast alle unabhängigen Medien in Serbien unter seine Kontrolle zu bringen. Aber eben auf eine sehr, sehr clevere Art und Weise. Es ist nämlich nicht so, dass Zeitungen geschlossen werden oder dass die Polizei in Redaktionen kommt und Redakteure festnimmt. Nein, es läuft viel subtiler ab. Vučić hat die ganzen Staatsmedien mehr oder weniger unter seiner Kontrolle oder zumindest sind sie ihm hörig oder haben selber ihre Interessen, dass er in der Macht bleibt. Und wer sich da zu viel Kritik erlaubt oder nicht spurtet, kriegt eben Ärger und kriegt keine Gelder mehr. Also es gibt nur noch sehr wenige gute, unabhängige Medien in Serbien. Es gibt sie zum Glück noch. Aber sie sind nicht besonders stark.
Und Vučić hat dazugelernt. Als Informationsminister seiner Zeit hat er ja noch Geldstrafen für kritische Berichterstattung sozusagen verhängen lassen, gegen Milošević damals und ausländischen Fernsehsendern die Akkreditierung verweigert. Da ist er inzwischen etwas dezenter und auf ein spezielles Medium werden wir später noch eingehen. Vorher sollten wir vielleicht aber noch mal ganz kurz erläutern, wir haben jetzt erklärt, warum wir mit seiner Vergangenheit ein Problem haben, mit seiner nationalistischen Vergangenheit, aber die Gegenwart hat ja auch noch so einiges zu bieten. Wir sollten vielleicht noch mal ein wenig erläutern, was denn so gerade die Probleme mit Herrn Vučić sind. Und vielleicht wollen wir da auf einen Belgrader Stadtteil eingehen, nämlich Sava Mala.
Ach, Sava Mala, ich habe es sehr geliebt. Ich habe leider nicht direkt dort gewohnt, aber in der Nähe. Sava Mala ist heute in einer der spannendsten Stadtteile, die du auf dem Balkan finden wirst. Also man könnte es Hipsterviertel nennen, es ist aber natürlich noch viel mehr. Es gibt viele Künstler, viele Ateliers, viele Bars, Clubs. Ein großer Teil des, nicht nur des Belgrader, sondern ein großer Teil des serbischen Kulturlebens findet in diesem Viertel statt. Nun soll genau dieses Viertel komplett platt gemacht werden. Und vielleicht erstmal die Geschichte, die dir serbischen Volk von Vučić erzählt wird. Die Story ist nämlich folgende. Wir haben hier einen arabischen Investor, der nimmt 3 Milliarden in die Hand und wird Belgrad zu einem neuen kleinen Dubai machen. Zu einem sehr hässlichen neuen kleinen Dubai, wohlgemerkt. Die Wahrheit ist, dass das Tochterunternehmen dieses arabischen Investors, nämlich Eagle Hills, in den Vertrag überhaupt nicht zugesagt hat, 3 Milliarden zu investieren. Das letzte Mal, als ich geschaut habe, hatten sie konkret 20 Millionen Euro zugesagt. Inzwischen sind es vielleicht ein paar mehr. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr weit weg von dem entfernt, was den Leuten erzählt wird. Der Rest wird nämlich vom serbischen Staat finanziert. Was Eagle Hills dafür aber im Gegenzug bekommt, ist, dass sie auf einem riesengroßen Gebiet mitten in der Belgrader Innenstadt in Sava Mala das gesamte Gebiet für 99 Jahre verpachtet bekommen. Das heißt, du kriegst die Innenstadt einer europäischen Hauptstadt für 99 Jahre verpachtet, wenn du ein paar Millionen Euro investierst. Und das ist ein Deal, bei dem man sich fragen muss, warum kriegen die eigentlich so gute Konditionen? Mal ganz abgesehen davon, dass die Verpachtung des Landes verfassungswidrig ist. Aber weil Vučić mit seinen Koalitionspartnern eine Zweidrittelmehrheit hat, haben die einfach ein Sondergesetz erlassen, das genau diesen Deal erlaubt. Also sie haben quasi gegen die Fassung verstoßen, aber weil sie eine Zweidrittelmehrheit haben, einfach so ein Spezialgesetz erlassen und gesagt, in dem Fall ist es jetzt aber in Ordnung, dass wir an diesen arabischen Investor das Zentrum Belgrads für 99 Jahre verkaufen.
Und diesen ganzen schönen Glitzerträumen steht vor allen Dingen noch der Widerstand von einigen Hausbesitzern und Bewohnern von Sava Mala entgegen. Nun, gegen die konnte man gesetzlich nicht so gut vorgehen, deshalb hat man eine andere Methode gewählt. Ausgerechnet am Abend der Parlamentswahl 2016, die Partei von Vučić ja nun überragend wieder gewonnen hat, kam es dann nämlich zu folgendem Szenario. Bewaffnete und maskierte Männer sind nach Sava Mala gekommen in größeren Gruppen und haben an mehreren Objekten Wachleute, die darauf aufpassen sollten, dass diese Objekte nicht irgendwann einfach mal am nächsten Tag nicht da sind, überwältigt, verprügelt, sonst irgendetwas. Und am selben Tag wurde mit dem Abriss dieser Gebäude, die von ihren Eigentümern nicht dem Staat übertragen wurden und somit auch nicht einfach hätten abgerissen werden können, abgerissen. Das passierte damals tatsächlich in der Wahlnacht von den Parlamentswahlen. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Was noch erwähnt werden muss, die Betroffenen berichteten auch, dass sie natürlich versucht haben, die Polizei zu rufen und die Polizei sich einfach weigerte, auszurücken. Und das hat natürlich irgendwie ein Geschmäckle gehabt. Da hat man sich gefragt, wie kommt das? Und bald schon darauf stellte sich natürlich heraus, dass die Anweisung von ganz oben kam, nämlich aus der Belgrader Stadtregierung. Die wird angeführt von Sinisa Mali, das ist der Belgrader Bürgermeister, und ein ziemlich dicker Kumpel von Aleksandar Vučić. Und seitdem haben die wenigen investigativen Reporter, die in Belgrad und Serbien noch verblieben sind, so einiges zu tun, diese ganzen Verflechtungen aufzudecken. Und die sind gewaltig.
Aber von den Großen musste bislang keiner gehen. Du musst dir vorstellen, zwischen 2 und 5 Uhr morgens wurden in der Belgrader Innenstadt von 30 maskierten Leuten Gebäude platt gemacht. Man ruft die Polizei, sie kommt nicht. Also die Order kam wohl von relativ weit oben. Was übrigens auch abgerissen wurde damals, war das Mixerliste. Das war ein Ort, an dem den in Belgrad stecken gebliebenen Flüchtlingen geholfen wurde. Das stand dem Projekt nämlich auch im Weg. Und ja, nachdem das passiert ist, das war dann skandalös genug, dass auch die Serben mal wieder auf die Straße gegangen sind. Die Protestbewegung Nedavimo Beograd, das ist so ein Wortspiel, also das heißt, wir tränken Belgrad nicht, das heißt aber auch, wir gehen Belgrad nicht her. Die haben dann bis zu 20.000 Leute auf die Straße gekriegt, die gegen die Stadtregierung beziehungsweise gegen Vučić protestiert haben. Man könnte böse sagen, viel gebracht hat es nicht. Ja,
sag mal das Ergebnis.
Also
musste der Bürgermeister, dem man nachweisen konnte, dass er die Order dafür gegeben hat, den Hut nehmen?
Nein, natürlich nicht.
Ja, natürlich nicht.
Und man hat auch ein Schauspiel daraus gemacht. Also Vučić meint dann auch, ich werde die Verantwortlichen finden und zur Rechenschaft ziehen, als hätte er nichts damit zu tun, um Gottes Willen. Aber also von den hohen Tieren musste bislang niemand gehen. Es hat einfach keine Konsequenzen. Also du kannst es ihm auch nachweisen, es hat keine Konsequenzen. Was auch schon sehr viel darüber sagt, wie unabhängig die Justiz in diesem Land ist.
Nee, Vučić steht über dem Gesetz. Und ich möchte dafür gerne noch ein anderes Beispiel geben, bevor wir gleich auf die Proteste nochmal zurückkommen. Es gibt noch ein viel krasseres Beispiel dafür, wie verzweigt auf der einen Seite Regierungskreise mit der organisierten Kriminalität in Serbien sind und wie wenig sie Konsequenzen fürchten mussten. Es gibt Kontakte zwischen, oder es gab vor allen Dingen in der Vergangenheit Kontakte zwischen Regierungsmitgliedern und dem berühmten Zemunar Kartell. Das ist somit der größte Mafia-Clan, den es in Serbien gibt und verantwortlich für einen großen Teil des Drogenumschlags in Osteuropa.
Und mutmaßlich für die Ermordung von Zoran Djindjic.
Genau.
Dem ehemaligen Präsidenten Serbiens.
Genau. Und Zlatibor Lončar, das ist der Gesundheitsminister ausgerechnet der Regierung Vučić, der hat eine besondere Beziehung zu denen. In diversen Medien wird er nur Dr. Tod genannt. Die Geschichte dahinter ist folgende. Er war gut bekannt mit Größen der Unterwelt in Belgrad, vor allen Dingen eben mit diesem Zemunar Clan. Und die liefern sich auch schon seit Jahren eine Auseinandersetzung mit montenegrinischen Drogenhändlern und Kriminellen. Jetzt hatten sie einen montenegrinischen Kriminellen in Belgrad irgendwie erwischt und niedergeschossen, aber Mist, das Schwein will einfach nicht sterben. Es landete also in der Klinik, die damals vom heutigen Gesundheitsminister Zlatibor Lončar geführt wurde. Und ja, das Kartell hat alle seine Kontakte spielen lassen und wollte da gerne die Ärzte dazu überreden, noch ein bisschen nachzuhelfen, damit dieser Kriminelle dann auch wirklich abkratzt. Der Kriminelle da, dieser montenegrinische Kriminelle, ist dann auch gestorben unter mysteriösen Umständen. Und es gab mehrere Zeugen, die bestätigt haben, dass Zlatibor Lončar, der heutige Gesundheitsminister, kurz nachdem dieser Patient dann gestorben war, gerade gegenüber in die Kneipe gegangen ist, wo der Chef des Zemunar Clans saß und sich damit gebrüstet hat, dass er diesen Typen erledigt hat. Man konnte es ihm forensisch nicht mehr nachweisen, also dass er irgendwas mit dem Tod zu tun hatte, aber es gab, wie gesagt, mehrere Zeugen. Und welche Konsequenzen hatte das für den Gesundheitsminister von Serbien?
Gar keine.
Keine. Der Mann ist immer noch im Amt. Also so viel zum Thema Vučić und Gesetzestreue und ja, was man sich in Serbien als Minister inzwischen alles herausnehmen kann. Aber
der proeuropäische Kandidat hat gewonnen.
Der proeuropäische Kandidat hat gewonnen. Menschenrechte, Freiheit, Schutz des Lebens. So ist das. Wir werden wieder zynisch.
Ja. Aber man muss ja nicht zynisch werden, man kann ja auch auf die Straße gehen und protestieren, wenn einem etwas nicht gefällt. Und das machen die Serben seit Montagabend wieder. Also wir nehmen gerade am Dienstagabend auf, am 4. April. Und seit gestern gibt es große Proteste in Belgrad, in Novi Sad und in Niš. Tausende gehen auf die Straße. In Belgrad begannen die Proteste gestern am frühen Abend vor dem serbischen Parlament. Da haben Demonstranten auch Eier auf das Gebäude geworfen und verschiedene Parolen von sich gegeben. Ein Klassiker, Vučiću, Lopovo, also Vučić ist ein Dieb, ein Klassiker aus der Milošević-Zeit.
Lopove,
sehr beliebt auch Vučiću Pederu.
Lopove, hinten dran, meine Güte.
Ach, Entschuldigung. Vučiću Pederu, auch sehr beliebt. Dazu empfehle ich unsere LGBT-Folge nochmal.
Übersetz es doch.
Buttigieg die Schwuchtel.
Ja.
Hat aber einen gewissen Kultfaktor, weil das mal irgendjemand bei einem Fußballspiel, also wenn Kommentatoren da sitzen und so schlau erzählen, was gerade beim Spiel passiert, hat er es irgendwie vor die Kamera geschafft und in die Kamera geschrien, Vucicu, Pederu. Und ein anderer hat das irgendwie mal bei einer Talkshow sein Hemd aufgeknüpft und da hat er ein Shirt drauf, wo das drauf stand. Also hat einen gewissen Kultfaktor. Ich glaube auch nicht jeder, der das schreibt, ist schwer homophob, aber schwierig ist die Parole natürlich trotzdem. Jedenfalls, danach sind die Demonstranten noch vor das Gebäude des öffentlich-rechtlichen Senders RTS gegangen und dem haben sie vorgeworfen, nicht ausgewogen berichtet zu haben. Und man muss ihnen sagen, sie haben recht. Also es gibt dieses Analyseinstitut Clipping. Und die haben sich in der Woche vor den Wahlen angeschaut, welche Kandidaten wie viel Raum in den Fernsehsendungen bekommen haben, in den Fernsehsendern. Und auf Vucic entfielen 67% der Sendezeit. Die restlichen 33% mussten sich die übrigen 10 Kandidaten untereinander aufteilen. So, das ist quantitativ. Wenn du dir noch qualitativ anschaust, wie über diejenigen berichtet wurde, um wem da überhaupt kritische Fragen gestellt wurden, dann macht es das Ganze eigentlich noch viel schlimmer.
Ja, aber es ist ja dein Fehler, dass du dich bei RTS informierst. Ich als guter Serbe, ich lese einfach jeden Tag den Informer. Und deshalb weiß ich auch,
der Informer ist der Beste.
Deshalb weiß ich auch, dass da nicht gestern einfach irgendwelche Leute ihr Recht auf freie Meinungsäußerung genutzt haben, sondern dass da besoffene Hooligans randaliert haben. Und unter anderem haben sie auch irgendeine Gedenkstätte für die serbischen Opfer aus dem Kosovo ruiniert und so, ja? Das verschweigst du mal wieder.
Aber weißt du, wer sie angestachelt hat? Als guter Serbe weißt du
das. Natürlich weiß ich das, denn das lest ihr gleich an dem Tag, an dem dieser Podcast erscheint. Am 5.4. wird der Informer berichten, dass niemand Geringeres als Soros selbst für Chaos in Serbien sorgen will. Das wird der Aufmacher morgen im Informer sein.
Okay. Können wir ja froh sein, dass seine Uni in Budapest endlich zumacht.
Aber hallo. Nee, müssen wir mal kurz erklären. Der Informer ist, wenn man freundlich wäre, könnte man sagen, ein Boulevardblatt mit einer erstaunlich hohen Auflage für Serbien, nämlich über 100.000. Das ist zum Vergleich, das ist wie wenn eine Zeitung in Deutschland 1 Million Auflage hat. Also ungefähr die Auflage von der Bild, ja. Und der Informer vergesst alles, was wir über Sedat Nevno oder sonst irgendwelche Hetzportale gesagt haben. Der Informer, das ist nun wirklich das Letzte vom Letzten. Und die sind voll die Vucic-Fans. Also der Informer, muss man sich vorstellen, da taucht, wenn da Kroatien auftaucht, dann tauchen die nicht als Kroatien auf, sondern nur als Ustascha. Und das ist keine Übertreibung. Es ist, wenn du da mit Aktivisten aus Belgrad redest oder deren Zeugnisse liest, es gibt kaum einen Menschenrechtsaktivisten, der es gewagt hat, die serbische Regierung unter Vucic zu kritisieren, der noch nicht vom Informer zum Lynch freigegeben wurde. Das ist keine Übertreibung. Wenn du es da wagst, zum Beispiel einfach nur irgendwie eine Veranstaltung zu stören, wo ein Kriegsverbrecher auftritt, das ist den Aktivisten einer Initiative Jugend für Menschenrechte passiert, dann wirst du tagelang vom Informer als Agent ausländischer Mächte dargestellt, und zwar so lange, bis irgendjemand tatsächlich das Gesetz in die eigene Hand nimmt, beziehungsweise das Nicht-Gesetz in die eigene Hand nimmt und dich verprügelt. Der Informer ist wirklich der letzte Schund, aber es ist die erfolgreichste Zeitung Serbiens und sie steht fest an der Seite von Aleksandar Vucic.
Der pro-europäische Kandidat hat gewonnen.
So ist das.
Nochmal kurz zu den Protesten, das ist nämlich ganz witzig, die wurden via Facebook organisiert und ein Facebook-User hat dann nach den Wahlen eine Veranstaltung gestellt mit dem Titel Protest protiv Diktature Dvila des Sedamnesti, also Protest gegen die Diktatur 2017, und er hat da noch ein Bild reingestellt, über dem Konterfei von Vucic steht da noch Islobaja ovako radio, ako smo mogli njega, možemo i malog Aleksa. Slobodan Milošević hat es auch so gemacht, wenn wir ihn gekriegt haben, dann kriegen wir auch den kleinen Aleksandar Vucic. Und der Typ, der wirkt jetzt nicht wie jemand, der das professionell macht, ne? Ich habe mir dann seine Facebook-Seite angeschaut, da waren ja dann tausende Leute auf der Straße, in ganz Serbien auch über 10.000. Und der hat dann heute noch irgendwie reingestellt, mein Gott, damit hätte ich gar nicht gerechnet, und hat irgendwie geschrieben, dass er jetzt hunderte Nachrichten und tausende Freundschaftsanfragen bekommen hat und ist davon wohl ein bisschen überfordert. Aber jedenfalls war es dieses kleine Facebook-Event, das dann ausgeartet ist zu den Protesten, die wir heute hatten.
Sag mal, darf ich dich fragen, du bist ja dann doch öfter in Serbien gewesen als ich und kennst da mehr Aktivisten. Für wie realistisch hältst du es denn, dass diese Protestbewegung irgendwie die nächste Woche übersteht?
Also sie werden Vucic nicht stürzen, das wird nicht passieren. Dafür ist er viel zu fest im Sattel, aber es ist natürlich das, wovor er Angst hat. Also Vucic hat Angst davor, dass es irgendwann irgendwann reicht. Wenn du dir anschaust, hier auf der Straße sind, es sind hauptsächlich junge Leute, es sind, ich würde behaupten, größtenteils Studierende, und es hat ja so einen gewissen roten Faden. Also die Nedavimo-Beograd-Proteste gingen ja auch eine Zeit lang, und alle paar Monate kocht es mal hoch. Also ich glaube nicht, dass jetzt direkt nach den Wahlen irgendwie Vučić Macht gefährdet ist oder dass die sehr viel erreichen werden, aber es kocht alle paar Monate hoch in Serbien in letzter Zeit. Das ist schon so. Und zwar seit April 2016, seitdem diese Häuser in Savamala einfach in der Nacht- und Nebelaktion von maskierten Leuten platt gemacht wurden, seitdem hast du schon eine solide Protestbewegung. Aber es sind halt nicht die Mehrheit der Leute. Also ich glaube, so ungern ich es zugebe. Und auch wenn es Wahlunregelmäßigkeiten gab, aber er hat schon in freien Wahlen gewonnen. Er hat nicht in fairen Wahlen gewonnen, aber er hat in freien Wahlen gewonnen. Und ich glaube, daran werden die Proteste jetzt erstmal nichts ändern.
Außerdem, der proeuropäische Kandidat hat gewonnen. Genau. Du hättest ja lieber gesehen, dass ein anderer Kandidat gewinnt. Komm, bevor wir ihn vergessen.
Ja, und das ist auch das Witzige. Der Typ, der diesen Facebook-Event gestellt hat, ist nämlich Fan von diesem Kandidat. Sein Name ist Ljubiša Preletačević, also der Überflieger Bijeli. Also auch der Weiße, weil der trägt immer einen weißen Anzug und so weiße serbische Schuhe und so. Er hat Vorschläge, die wirklich gut für die Zukunft Serbiens sind. Also er möchte in Zukunft wieder Porsche-Motoren in Traktoren einbauen, um die Effizienz der serbischen Landwirtschaft zu erhöhen. Er setzt vor allem auf die jungen Wähler. Menschen ab 80 sollten seiner Meinung nach eh das Wahlrecht entzogen werden. Außerdem möchte er Euthanasiezentren für Rentner einrichten, um die Probleme mit den Staatsfinanzen zu lösen. Um das zu besprechen, wollte er sich auch schon mit Donald Trump treffen. Das ist dann aber daran gescheitert, dass er noch eine Prüfung an der Universität ablegen musste. Der Mann ist nämlich noch Student. Und hinter dieser Kunstfigur steht der 25-jährige Student der Kommunikationswissenschaften Luka Maksimović. Und er hat es geschafft, 9,4% der Stimmen zu holen, ja. Der Satirekandidat, der deutlich mehr übertreibt als Martin Sonneborn noch, hat es geschafft, 9,4% zu holen. Vor allem bei jungen Leuten. Das zeigt schon mal, wie viel die von ihrer Regierung heißen. Der Name der Partei ist eine Verballhornung der SNS. Die Partei heißt Sipene Sarmu Probo Nisi.
Okay, du musst erklären, was
Sarma nicht
ist. Sarma, erklär mal kurz, was Sarma ist.
Also eigentlich ist es Frevel, das so zu erklären, aber es sind sozusagen Kohlrouladen, also Kohl, der mit Reis und Fleisch und Ähnlichem gestopft ist und dann gekocht wird, und in Serbien ist es halt Nationalgericht. Und die Sarma nicht zu probieren, das ist Frevel, das kannst du nicht machen.
Okay, aber weiß Bijeli auch, dass Burek nur mit Fleisch ist?
Das werde ich ihn mal fragen, hoffentlich kann ich ihn demnächst mal interviewen.
Ja, das wird spannend.
Aber ganz so lächerlich, wie man denkt, ist der Mann überhaupt nicht. Er kommt aus Mladenovac, das ist eine 50.000 Einwohnerstadt, gar nicht so weit weg von Belgrad, etwas südlich. Und da haben die bei den Parlamentswahlen 2016, bei den lokalen Wahlen, haben die 21,3% geholt und sind zweitstärkste Kraft geworden. Und das, obwohl sie Mladenovac echt oft mit Tschernobyl verglichen haben.
Okay. Na ja, gut, dann endet diese Sendung jetzt auf einer sehr versöhnlichen Note, würde ich sagen. Ich denke, wir haben die Präsidentschaftswahlen jetzt ausreichend erläutert und das System Vučić kurz umrissen. Der Mann wird uns ja noch eine Weile begleiten.
Glaube ich auch. Er ist 47, das kann ja noch dauern.
Aber hallo. Wir sollten uns serbisch verabschieden, ne? Also am besten mit drei Küsschen.
Drei Küsschen und drei Hände hoch. Drei Finger, pardon.
Also, und Laka noć, Krsto.
Laka noć, Daniel.
Liebe mit Serben und solche, die es werden wollen. Das war sie, unsere sechste Folge von Neues vom Balabala Balkan. Anstatt des üblichen Aufrufs für uns Werbung zu machen und uns zu bewerten, wollen wir an dieser Stelle nochmal kurz darauf hinweisen, dass wir tatsächlich eine eigene Website haben. www.balabala-balkan.de. Dort findet ihr nicht nur alle Episoden, sondern auch weiterführende Links zu den Themen unserer Sendung. Unter anderem zu Artikeln von Christo, von mir und jede Menge anderer Autoren. Schaut mal rein. Wir hören uns dann im nächsten Monat wieder. Das Thema steht noch nicht ganz fest. Und wir hoffen inständig, dass nicht wieder in Serbien gewählt wird. Aber ganz sicher kann man sich da ja nicht sein. Bis dahin. Ciao.